Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es um die Ausstattung in Romy Schneider, dem Tanzstück von Enrique Gasavalga, gehen. Dafür habe ich, Lisa Koller, Dramaturgin der Produktion, die Kostümbildnerin Birgit Edelbauer-Heiß und den Bühnenbildner Helfried Laukner bei mir. Ich habe heute die Birgit Edelbauer-Heiß bei mir. Sie hat am Mozarteum Salzburg Bühnen- und Kostümdesign studiert, hat dann als Ausstattungsassistenz am Tiroler Landestheater angefangen, war dann sogar Leiterin der Kostümabteilung. Und ist jetzt, soweit ich das verstanden habe, hauptberuflich Innenarchitektin und Möbeldesignerin, macht aber immer noch Kostüme am Tiroler Landestheater, zuletzt für The Tempest. Ja, liebe Birgit, eine Frage voran. Warum hast du dich dazu entschieden, Kostümbildnerin zu werden?
Es war mehr oder weniger Zufall.
Ja.
Das hat mit der ersten Assistenz da am Tiroler Landestheater zu tun. Wir haben damals zu zweit angefangen, in der Ära Menta war das. Und meine Kollegin, die Anna Kirstein, die hat mit Kostüm eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Und mir hat das Thema immer schon interessiert, an Mode. Ich habe auch sehr gern selbst geschneidert und habe da einen Bezug dazu gehabt. Und dann habe ich jetzt eigentlich in der Zeit immer die sogenannten Kostümklopfer als Assistentin übernommen und bin so reingewachsen. Und die erste Geschichte, die man dann so am Theater selbstständig machen darf, was die Assistenten ist, traditionell das Kinderstück. Und meine Kollegin, die Anna, hat damals Bühnenbild gemacht und ich dann natürlich Kostüm. Und so ist es, ja, hat sich das so entwickelt und ich bin ja immer mehr in diese Kostümgeschichte hineingewachsen und habe schon versucht, Bühnenbild nach wie vor zu machen und das hat halt jetzt diese Ausformung, dass ich am Landestheater hin und wieder Kostüm mache und sonst mache ich nicht Bühnenbild, aber halt Lebenswelten sozusagen, Innenarchitektur, Möbeldesign.
Gibt es was du lieber machst, also lieber Bühnenbild
Nein.
oder Kostümbild?
Nein.
Am liebsten beides?
Ja, es ist beides mal. Also ich finde beides interessant. Und Kostümbild ist für mich jetzt fast noch intensiver von der Arbeit, weil man einfach da ganz, ganz nah am Darsteller dran ist. Und speziell im Tanztheater ist das nochmal ganz eine feine Klinge, weil einfach der die Ausdrucksmöglichkeit, das Werkzeug des Darstellers ist der Körper und die Arbeit ganz direkt am Körper. Und dann muss man sich halt manchmal zurücknehmen und man kann sicher nicht so erzählerisch sein wie jetzt im Musiktheater oder im Schauspiel, im Kostüm, weil es muss einfach die Choreografie funktionieren, es muss zu sehen sein.
Also du machst jetzt die Kostüme für Romy Schneider. Darf ich dich fragen, was ist denn dein erster Arbeitsschritt? Also du kriegst die Mitteilung, du machst die Kostüme, du darfst die Kostüme machen für Romy Schneider. Was ist dein erster Arbeitsschritt?
Mit dem Thema anzunehmen. Also bei Tempest war es, ja, ich habe das Stück mal gelesen und alles, was rund um das Stück Wissenswertes und so zu lesen gibt. Und bei Romy Schneider habe ich einfach angefangen mal, da gibt es ja viele Biografien über sie. Also habe ich mir gedacht, ich lese jetzt einfach mehrere Biografien und irgendwo dazwischen wird es...
Wird die Wahrheit liegen.
Also... ja. Soweit man einen Menschen zwischen zwei Buchdeckeln erfassen kann. Das ist sicher schwierig. Natürlich. Aber ich habe mich einfach ganz viel mit Romy Schneider befasst. Aber jetzt nicht nur Romy Schneider, sondern auch ein bisschen einfach die Zeit und die Filme aus dieser Zeit und Mode oder was war da politisch. Also es ist, und vor allem durch Corona haben wir ja sehr viel Vorlaufzeit gehabt. Das war ja viel früher geplant und ich habe früh, also vor einem Jahr angefangen. Und dann ist es mal eine Zeit gelegen und ja.
Ist es dem Ganzen dienlich, wenn man mehr Zeit hat oder hast du das Gefühl, da geht ein bisschen Konzentration verloren?
Ja genau, man muss aufpassen, dass man es dann nicht einfach irgendwie so ein bisschen verschleppt.
Ja,
so.
Okay. Aber hast du hast gesagt, du hast Filme angeschaut, auch aus der Zeit. Hast du da irgendwie einen Filmtipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich mit der Zeit beschäftigen wollen, in der die Romy gelebt hat?
Nein, das war eigentlich, wenn ich halt irgendwo was gesehen habe, also gezwungenermaßen nur im Fernsehen, weil Kino war ja nicht.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, ach komm, das schaust du jetzt an. Natürlich auch eher französische Filme.
Okay.
Mir ist jetzt ein Titel entfallen, der war ganz Schwarz-Weiß-Film, so mit Jean Gabin. Mhm. War einer, der hat mir gut gefallen, so also im kleinkriminellen Milieu hat es gespielt und natürlich auch Südfrankreich, also das war schon ganz spannend.
Okay. Also das Aber Erste, was du machst, ist quasi die Atmosphäre der Zeit genau. aufnehmen und sich mit der
Es ist sicher ein großer Unterschied, ob man jetzt literarische Figuren
ja.
bearbeitet oder einfach reale Menschen, die wirklich Leben gelebt haben. Und vor allem so weit ist es ja noch nicht her.
Ja, also das stimmt. Und was passiert dann, also nach deiner Recherche, nachdem du dich eingefühlt hast, beginnst du dann einfach zu zeichnen?
Ich sammle einfach Material. Ja, man beginnt zu zeichnen, man beginnt Bilder zu sammeln. Und jetzt bei dem Stück war es ja so, dass man die Biografie einmal fassen hat müssen. Da hat ja einfach der Enrique einmal das Stück erfinden müssen. Ja. Mit was fängt man an? Wo ist der Anfangspunkt? Wo ist der Endpunkt? Und das geht dann ein bisschen parallel. Also dann redet man mal oder er sagt, da habe ich ein Lied, also einen Song, den möchte ich gern und da stelle ich mir die Szene vor. Und dann entscheidet man ja, wer muss da noch dabei sein in dem Stück, welche Figuren sind wichtig, sind natürlich in dem Fall die Ehemänner von der Romy Schneider, also ihre Lebenspartner.
Da gab es einige.
Ihre Mutter, ihr Stiefvater, ihr leiblicher Vater, also das versucht man dann einfach mal abzuklopfen, wer gehört jetzt da dazu und wie sind die Beziehungen, was will Enrique darstellen, was wird erzählt.
Und du hast gesagt, also er sagte dann auch zum Beispiel, welche Musikstücke er hernimmt. Mhm. Hörst du die dir dann auch an?
Ja, das ist ganz für mich ganz wichtig. Mhm. Das hat ganz viel mit Atmosphäre zu tun und dann verstehe ja, was soll da passieren? Ist das, wie ist die Situation? Es sind einfach immer Situationen.
Okay. Und wenn dann die Entwürfe fertig sind, was passiert dann mit den Entwürfen? Kommt es dann direkt in die Schneiderei?
Ja, dann gibt es einen Abgabetermin und dann fängt man mal in der Schneiderei an mit den Dingen, wo man sich ganz sicher ist. Gerade im Tanz bleibt doch vieles noch offen, weil ja die Choreografie ganz viel vorgibt, aber wenn es noch nicht choreografiert ist, dann tue ich mich manchmal schwer mit einem Kostüm. Mhm. Dann kann ich mal einen Vorschlag machen, aber es kann sein, dass in der Probenarbeit das eine ganz andere Wendung nimmt und dann aus diesem Kleid eine Hose geworden ist oder umgekehrt. Ja. Also das okay. muss man ein bisschen abwarten. Das ist oft nicht so einfach, am grünen Tisch zu entscheiden.
Das heißt, es unterscheidet auch die Arbeit vom Tanz im Vergleich zum Schauspiel oder Musiktheater. Also man,
ja.
das entwickelt sich mit der Choreografie mit.
Genau.
Okay, das bedeutet auch, dass die TänzerInnen nicht mit Kostüm proben.
Nein.
Da gibt's dann Probenkostüme? Oder
die haben ganz viel ihre Trainingskleidung an und dann gibt es sehr wohl ja einmal einen Rock. Also die haben so Probenröcke, das schon, aber sonst sind das die privaten Trainingskleider. Und irgendwann kommt dann mal dazu, weil man sagt, ja in der Szene haben jetzt alle einen Mantel oder einen Hut und der wird dann mit hinein choreografiert, der Hut, und dann muss man halt zur Probe die Hüte dazugeben oder die Mäntel. Oder dann, wenn es konkreter wird, kommen immer öfter mal Kostümteile zur Probe. Dann überprüft man, funktioniert es. Dann muss man vielleicht was ändern oder sich was anderes überlegen. Also das ist Usus.
Das heißt, du kommst eigentlich zu recht vielen Proben, um immer wieder zu schauen, ob sich irgendwas
so
geändert hat?
So viel wie möglich, so viel wie möglich. Also bei Tempest war es noch mehr, was auch ein bisschen dieser ganzen Corona-Situation geschuldet ist. Weil man natürlich versucht, da nicht zu viele Menschen zu treffen.
Ja, klar. Okay. Und wann muss dann eigentlich das Kostüm oder die ganzen Kostüme, wann müssen die fertig sein? Müssen sie wirklich im Original vorhanden sein?
Also allerspäteste Zeitpunkt ist sicher die erste Hauptprobe. Wenn man vorher schon manche Szenen mit Kostüm machen kann, ist das sehr gut. Ist vom Vorteil, aber allerspätestens zur ersten Hauptprobe, die wir letzte Woche gehabt haben.
Und passiert es auch manchmal, dass man nach der Hauptprobe noch was ändern muss?
Ja, absolut. Ja, ja, immer wieder. Also okay. Das ist eigentlich normal.
Okay. Aber jetzt wirklich gröbere Änderungen oder ist es dann eher kleiner? Also nicht, dass man jetzt nur schnell eine Hose nähen muss?
Ja, das kann schon vorkommen. Das kann vorkommen. Oder dass man sagt, okay, das funktioniert einfach nicht oder da muss man die Längen ändern oder man sagt, na, der Mantel kommt weg oder wir brauchen da noch. Also im Tanztheater kommt eher mal was weg.
Okay, weil es im Weg ist, oder?
Ja, weil es einfach dann behindert, oder? Ja. Es ist die Choreografie einfach so fein, dass man sagt, okay, wenn der jetzt diese Jacke anhat, dann sehe ich das nicht mehr, was er mit den Schultern macht. Also weg mit der Jacke oder mit der Weste oder kurzärmlich, langärmlich oder die Röcke kürzer, länger, also ja.
Aber geht weg leichter wieder zu?
Ja, das ist so ein Weg, ist vielleicht mal mit ein paar Schmerzen verbunden oder dass man traurig ist, wenn man ein Kleid besonders schön findet oder sagt, okay, das ist jetzt gestorben.
Ich verstehe. Wie viele Kostüme waren es denn dann ungefähr, die du für Romy Schneider entwickelt hast, weißt du das?
Viele, ich habe sie aber nicht gezählt, aber es sind echt viele.
Schätzungsweise über 30.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt überlege ich gerade mal ganz schnell die Romy, also dieses erste Grundkostüm, das Kindkostüm, dann ist Schülerin, Sissi, Paris, also für den ersten Akt haben wir schon 5, 6.
Also nur für die Romy
vor
allein.
Vor der Pause, ja, für die Romy allein und nach der Pause haben wir vielleicht auch nochmal 4, 5, also ich habe es jetzt gar nicht gezählt. Nur die Romy und dann gibt es ja durch das, dass es ja einen Bogen spannen muss über die ganze Zeit, also Romys Kindheit bis zu ihrem Tod, muss ja auch diese Zeiten, die 50er Jahre oder eben anfangen tun wir in die 40er Jahre, Ende 40er, die 50er, die 60er, 70er. Also das muss man ja atmosphärisch auf die Bühne bringen.
Also kostümtechnisch eine wahre Zeitreise.
Sozusagen, ja.
Das ist doch toll.
Ja, doch, na, das macht auch Freude. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, das mit Farben darzustellen und dass man diese Zeitreise erleben kann.
Ich glaube, da freuen sich schon ganz viele und wart sehnlichst, dass das Theater endlich wieder aufmacht.
Ja, also wir freuen uns auch schon sehr aufs Publikum. Ich bin heute wieder durch den Zuschauerraum gegangen und habe zum helfenden Bühnenbildner gesagt, jetzt wird es schon Zeit, dass die Reihen da wieder voll sind. Ja. Es ist, weil man auch das Feedback braucht. Man braucht da das Feedback in den Proben, dass man vielleicht mal, oder bei der Hauptprobe, dass mal jemand anderer drin sitzt, dass wir nur das Team, einfach um zu beurteilen, ja, verstehe ich das jetzt, die Szene, wer taucht jetzt da auf? Einfach, weil wir wissen es ja alles. Wir haben es uns ja ausgedacht. Aber dann dieser Blick von jemand, der nicht so mittendrin steckt, das ist schon wichtig.
Auf jeden Fall. Das heißt, wir freuen uns, wenn bald wieder Publikum und der Blick von außen kommt. Mhm. Apropos Helfried Laukner, wie eng ist, also das ist der Bühnenbildner von Romy Schneider, wie eng ist deine Zusammenarbeit mit dem Helfried? Also jetzt zum Beispiel, wenn es um Romy geht.
Ja, also sehr eng. Sehr eng. Weil von Anfang an, man redet viel drüber, man zeigt sich gegenseitig die Entwürfe und fragt auch nach der Meinung. Und ich meine, ich kenne den Helfried jetzt wirklich schon sehr, sehr lang aus meinen Anfangszeiten. Und es ist auch eine Freundschaft und natürlich, also, und das ist einfach schön, wenn man jemanden hat, den man einfach nur mal fragen kann, sagt, du, ich habe die Idee, wie findest du das? Und da ist er dann auch ehrlich, dass er sagt, ja, das finde ich jetzt, also glaubst schon, dass das funktioniert und dann diskutieren wir und also doch.
Ja, das ist fein. Und das Kostüm oder die Kostüme, inwieweit werden die aufs Bühnenbild abgestimmt? Also jetzt eben, wenn wir Romy nochmal als Beispiel hernehmen, geht es Hand in Hand oder ist es jetzt in dem Fall eher separat zu betrachten?
Na, das muss schon Hand in Hand gehen, wobei beim Bühnenbild ist es jetzt so, es ist sozusagen ein Raum, der die ganze Geschichte fasst. Also ich glaube, ich darf schon verraten, das ist so ein bisschen wie so ein altes Filmstudio von der Struktur und ist durch das wandelbar und es ja, Umbauten groß gibt es da nicht, sondern es sind dann so Versatzstücke und deshalb, glaube ich, muss einfach viel Atmosphäre auch schon über Kostüm kommen und dann müssen die Projektionen dazu passen und also es muss einfach eine runde Geschichte sein. Und der Helfried schafft einfach diesen Rahmen.
Und wie schaut es aus mit Lichtproben? Beeinflusst es deine Arbeit dann nochmal? Also je nachdem, welches Licht auf die Kostüme fällt, in welchen Farben, bist du da auch dabei
ja.
und bestimmst,
welches Licht? Also ich mag das sehr gerne. Ich bin Licht. Sehr gern bei Beleuchtungsproben.
Ja.
Das ist einfach sehr interessant und das ist dann immer, da wird dann so Leben eingehaucht. Wenn man ein Bühnenbild im normalen Bühnenlicht, Probenlicht sieht, dann ist es alles noch so ein bisschen flach und dann kommt sozusagen der Atem und dann kommt das Licht. Und das hat einen großen Einfluss auf die Kostüme. Da muss man mit den Farben oft aufpassen. Man hat irgendwie ein wunderschönes Blau, dann kommt der gelbe Scheinwerfer und dann ist es grau.
Oh oh.
Also, aber da haben wir ja einen tollen Beleuchtungsmeister. Der und deshalb ist man bei Beleuchtungsproben und dann holt man einmal das ein oder andere Kostüm und hängt es auf die Bühne. Oder okay, damit man einfach sieht, okay, kommt es gut, sieht man die Person da hinten.
Ja.
Also.
Okay. Ja, was ich sonst noch sehr interessant finden würde, ist, was würdest du denn Menschen raten, die selber gern im kostümbildnerischen oder auch im bühnenbildnerischen Bereich arbeiten möchten? Hast du da irgendwie einen Tipp oder irgendwas aus deiner Erfahrung, was du den Leuten mitgeben wollen würdest?
Also man braucht natürlich das künstlerische Verständnis, das Talent, die Leidenschaft und man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Man kann dann sicher einmal am Theater irgendwo fragen, ob man mal hospitieren darf in dem Bereich, um sich das anzusehen. Und ich glaube, wenn man einfach in den Job arbeiten möchte und erfolgreich sein möchte, einfach so weit erfolgreich, dass man davon leben kann, dann braucht man halt eine gute Ausbildung. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Orte, wo man sich ausbilden lassen kann, ob das in Deutschland ist oder Wien, Salzburg, Graz, also sind.
Ja.
Aber das würde ich in jedem Fall empfehlen.
Dann meine letzte Frage. Wie würdest du deinen Beruf in einem Wort beschreiben?
Es ist schwierig.
Ich weiß.
In einem Wort?
Ja. Das dir spontan einfällt. Gibt sicher noch viele weitere.
Spannend.
Schön. Dann danke ich dir sehr für das heutige Interview und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns diese Woche zur Generalprobe sehen.
Ja.
Und hoffentlich sehen wir auch euch, liebes Publikum, ganz bald auf euren Plätzen im Publikumsraum.
Wir freuen uns.
Tschüss. Ich habe heute Helfried Laugner bei mir. Er ist seit, du darfst mich gern korrigieren, 1996
Stimmt.
am Tiroler Landestheater und zwar Ausstattungsleiter. Er hat Bühnenbild studiert, aber auch Malerei in Stuttgart, wo er auch herkommt. Und er hat auch dieses Mal wieder die Bühne für Romy gezaubert. Ja, lieber Helfried, was war das Erste, was du gemacht hast, um das Bühnenbild zu entwickeln?
Das Erste, wie so meist, dass man sich mit dem Thema zu beschäftigen beginnt. Es war ja diesmal Lockdown-bedingt eine ganz lange Zeit, wo das möglich war. Ich bin tagelang mit Romy Schneider auf unserer Gartenbank gesessen bei schönem Wetter im März und habe alle möglichen Biografien, es gibt unzählige Biografien, gelesen und ja, habe da gemerkt, was für eine faszinierende, sicher auch sehr schöne, aber auch nicht unkomplizierte Frau das ist, was für ein eigenes Schicksal und was für eine Zerrissenheit in dieser Figur steckt und habe Enrique gut verstanden, dass er sich das ausgesucht hat als Thema, weil das einfach diese Brüche, diese Zerrissenheit natürlich eine Menge Möglichkeiten gibt, auf der Bühne tänzerisch durch Bewegung da etwas zu zeigen von einem Menschen, von einer Figur. Es ist immer eine Annäherung, aber natürlich trotzdem spannend, sich dieser Figur dann und ihrem Schicksal, ihrem Geschehen anzunähern, das in eine der künstlichsten Formen, wie ich finde, von Theater umzusetzen, nämlich, dass man Emotionen, Geschehnisse in Bewegung umsetzt.
Und hast du dann mit Enrique dich nach der Recherche getroffen und habt ihr gemeinsam dann an der Bühnenbildidee gearbeitet oder kam zuerst von dir ein Vorschlag oder wie läuft das denn ab bei euch?
Also da wir schon sehr lange zusammenarbeiten, verstehen wir uns sehr gut. Und es gibt bei Enrique völlig unterschiedliche Situationen. Ich habe es erlebt, dass er mit einem Vorschlag kam, schon ziemlich bestimmt und dezidiert, wie er es denn hätte. Und ich habe aber auch erlebt, dass er sagt, Helfried, mach doch. Mach einfach, Helfried, mach. Und dann mache ich. Hier war es so, dass ich schon bald ihm vorgeschlagen habe, das wäre eigentlich gut aufgehoben in einem Filmstudio. Und dann habe ich da auch viel recherchiert und es gibt architektonisch unglaublich reizvolle Filmstudios, gerade aus früheren Zeiten, die wie übergroße Gewächshäuser, Glashäuser gebaut sind. Babelsberg zum Beispiel. Und das hat mich auch fasziniert. Und dann habe ich auch festgestellt, da hat sie nie gedreht. Und sie hat überhaupt nicht so oft in Filmstudios gedreht. Schon Sissi waren ja viel Originalschauplätze. Und die späteren Filme in Frankreich waren auch meistens nicht in Studios, sondern außerhalb gedreht. Also das passte nicht so ganz. Aber als Metapher passte das schon. Und da kam dann irgendwo, nachdem ich da so lange rumgezögert und gemacht und skizziert habe, ich habe ihm immer wieder Skizzen geschickt, Enrique mit einem Foto von einem Industriebau und aus dieser Idee des Filmstudios plus diesem Foto von einem Industriebau ist dann unser Filmstudio entstanden, ein kühler Raum, in dem man sich nicht geborgen, nicht zu Hause fühlen kann, hat was von einem Wartesaal, etwas von nie ankommen und das hat, glaube ich, viel auch mit dieser Frau und ihrer Wesensart zu tun.
Hast du das Gefühl, dass Romy Schneider lang im Wartesaal in ihrem Leben sitzen musste?
Dass sie nie angekommen ist, also dass sie immer unzufrieden war, immer weitersuchte und das ist ihr in ihrer Schauspielerkunst war das ein Segen, in ihrem Privatleben war das sicher eher ein Fluch. Und deswegen dieser Wartesaal, dieses Wartesaal ist für mich dann eher nicht Sinnbild, dass man warten muss, sondern dass man noch nicht da ist, noch nicht angekommen ist.
Also, ja. Dass es immer weitergeht, getrieben von
genau, und es ist ungeborgen, ja. Es ist nicht zu Hause, es ist eher öffentlich als privat. Und ich glaube, das war auch ein Teil ihres Problems, wobei ich natürlich immer sage, es ist ein bisschen anmaßend, man interpretiert dann natürlich einen Menschen und weiß dann doch nicht so genau.
Und über Romy Schneider gibt es ja die wildesten Spekulationen, ja. In verschiedenste Richtungen.
Genau. Ich habe vom Günter Krenn die Biografie gelesen. Die fand ich am besten, weil die so unspektakulär einfach ihre Geschichte geschrieben hat, ohne auf Skandale, ohne auf irgendwas zu drücken, sondern einfach nur geschrieben hat, was geschehen ist.
Anders als Alice Schwarzer, die sich eher auf die düsteren Seiten von Romys Leben konzentriert hat.
Ja, hat sie aber auch gut beschrieben, ja, klar. Aber ich komme jetzt auf den Namen nicht, Jürgen. Es gibt... Der hat ein Interview mit ihr gemacht, der hat sie auch nochmal besucht an diesem Ort in der Normandie, wo sie oft sich eine Auszeit genommen hat und sie interviewt und der mag schon eher die skandalösen Seiten rauskitzeln. Also ist schwierig dann richtig. Und Hildegard Knef schreibt auch eine tolle Biografie, aber ja. Hildegard Knef schreibt, wie eine alte Schauspielerin schreibt, so ein bisschen anekdotenreich, ein bisschen schwadronierend, also, aber schön zu lesen.
Sehr schön zu lesen. Da gibt es übrigens auch dann, sobald wir wieder spielen können, einen Text von Hildegard Knef in unserem Programmheft.
Okay.
Nur so.
Gibt ja auch einen im Stück.
Ja.
Nicht so das Rote Rosenregen, wo vielleicht der Text, glaube ich, nicht von ihr ist, sondern
jetzt
die Interpretation.
Hast du was Tolles verraten.
Oh,
bitte. Nein. Das passt. So kleine Amuse-Girls dürfen nach außen dringen. Apropos Amis Girls, es gibt ja auch was ganz Fantastisches, was eigentlich, man könnte meinen, im Kostümbild irgendwie oder im Kostüm integriert ist. Tatsächlich ist es aber auch in die Bühne integriert, also war deine Aufgabe, soweit ich weiß. Und zwar das Kleid der Sissi.
Genau, das war nun eine Idee da relativ bestimmt und zu Anfang kam Enrique rein und sagt, keine Ahnung, wie das geht, aber ich will gerne, dass ein Kleid verbrennt. Dass sie ihr Sissi-Kleid, wenn sie sich von ihrer Sissi-Vergangenheit losreißt, dass das mit einem deutlichen Zeichen geschieht und dass dieser Schatten, der wie eine Muse, wie ein Schicksalsgeist, wie ein Schutzengel immer um sie herum tänzelt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der ihr auch den Initial Funken gibt, der dieses Kleid zum Brennen bringt. Ja, und dann war das mehr, was auch eine wichtige Aufgabe des Bühnenbildnerreihes, nicht so sehr nur die Ideenfindung, das ist eins. Das eigentliche Metier ist, diese Ideen in eine Form zu bringen. Mhm. Und das war gerade bei diesem Kleid auch so, wie macht man das, dass das gut aussieht, dass das funktioniert, dass das bezahlbar ist. Das ist immer noch eine unglaublich teure Geschichte, weil eben solche, sobald es Pyro ist, wird es teurer, weil natürlich die Sicherheitsauflagen zu Recht sehr aufwendig sind. Und dieses Papier ist eins der wenigen Stoffe, die völlig rückstandsfrei verbrennen und deswegen auf der Bühne zugelassen sind.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Wie ist es dann, wenn man irgendwie was verbrennt auf der Bühne? Ist dann auf jeden Fall die Feuerwehr anwesend, falls auch so sich irgendwas entzündet? Oder ist es bei diesem Pyropapier nicht der Fall?
Also die Feuerwehr ist ja ohnehin immer bei jeder Vorstellung da. Und auch bei den Endproben. Natürlich hat man das bei der Feuerwehr auch vorher genau anmelden können müssen und mit ihnen besprochen. Und dann wird es eigentlich so gehandhabt, dass die sagen, zeigt uns das mal bei der Bauprobe. Ist die Feuerwehr auch immer da. Da haben wir das zum ersten Mal mit einem groben Modell vorgeführt und haben so uns gemerkt, da kriegen wir ein D'accord, wenn wir diesen jenes beachten. Und dann hat es auch funktioniert. Und ja, das geht eben nur mit diesem speziellen Pyropapier oder Brandpapier.
Das wird auch zum Zaubern benutzt.
Das wird auch zum Zaubern genutzt, ja. Weil es verbrennt rückstandsfrei und deswegen alle anderen Stoffe lassen Funken fallen oder Glutstücke nach unten. Und das passiert da nicht.
Ja, das ist auch tatsächlich ein sehr magischer Moment. Mhm.
Genau, das jetzt vom Technischen weg wieder zurück zu dem, was bezwecken sollen. Das ist natürlich ein tolles Zeichen, wenn sie so rigoros dieses verbrennt. Und das war sicher auch im Leben dieser Frau ein bestimmendes Moment, dieses ständig kämpfen müssen gegen dieses Image. Und die es teilweise auch verleugnen müssen. Der Luchino Visconti hat dann aber mal zu ihr gesagt, du musst dazu stehen und du hast das toll gespielt. Und das, ich habe mir jetzt daraufhin diesen Sissi-Film nochmal angeschaut. Und diese 16-jährige junge Frau oder was noch Mädchen hat das wirklich ganz, ganz toll gespielt. Das ist eine schauspielerisch tolle Leistung. Dass man dann so reagiert, hat sicher damit zu tun, wenn man nur noch auf sowas fixiert wird und sich so mühsam davon losreißt und dann auch noch dafür gescholten wird und missachtet wird in seiner Heimat im deutschsprachigen Raum, sicher schwer.
Ja, dieser Bruch war kein einfacher und hat auch Spuren in ihrem Leben hinterlassen, auf alle Fälle. Was ich dich noch gerne fragen würde, also du hast ja erzählt, das Bühnenbild ist orientiert an einem Filmstudio, aber auch an einem Industriebau. Ist dann dieser Bau, das ganze Stück überzusehen? Und wenn ja, inwieweit wird das verschieden bespielt? Also wie kann man sich das vorstellen, dass sich auch verschiedene Bilder und verschiedene Szenerien ergeben?
Die Anfangsidee war wie ein Filmstudio, plus haben wir eben beim Filmstudio mehr auf T-Träger, I-Träger, also aus der Industriebau bekannte Baumaterialien verwendet, dass es etwas martialischer und auch etwas noch unbehauster wird. Und die Idee war dann immer, dass in dieses Filmstudio, und das kommt auch in vielen Szenen noch vor, nicht mehr so häufig wie ursprünglich mal angedacht, dass da einfach das Mobiliar reingeschafft wird, was für die nächste Szene notwendig ist. Und dann manchmal wird es sogar noch unterstützt, dass da eine Kamera durchfährt oder ein Beleuchter mit einem Scheinwerfer, um wieder deutlich zu machen, das Ganze sind Szenen, einzelne Momente und Szenen, die da aufgenommen werden. Daher diese Filmstudio-Charakter, da ist er noch aufgehoben. Er ist auch aufgehoben in einem Plafond, der aus Alu-Traversen besteht, die dick mit Scheinwerfern bestückt sind. Wir haben das Glück, dass in unserem Dachboden über dem Zuschauerraum noch alte Scheinwerfer, teilweise tatsächlich aus den 60er, 70er Jahren, hingen. Und die haben wir da wieder reingepackt. Ach, toll. Unser Beleuchtungsmeister, der Florian Weißleitner, wieder aktiviert. Die geben nicht mehr so viel Licht, wie wir es heute gewohnt sind, aber sie haben gerade dann doch diese Atmosphäre dieses warmen Bühnenlichts und Filmkameralichts.
Und ist auch irgendwas bewegbar auf der Bühne? Also mit der Drehbühne wird dieses Mal gar nicht gearbeitet. Nee. Was bewegt sich sonst?
Eigentlich nur der Plafond und die Dinge, die reingetragen werden. Ach doch, es gibt noch hinten Halt.
Halt.
Es gibt noch hinten eine Wand, die den Raum nach hinten abschließen kann. Hinter dieser Wand schließt der Raum sonst eine Operafolie ab, eine dunkle Operafolie, die unbeleuchtet fast aussieht wie ein schwarzer Hänger, eine sogenannte Black Pearl. Und die wird mit Rückprojektion immer wieder bestrahlt und in diesen Rückprojektionen die Orte angedeutet, der Flughafen, das Lokal in Berlin, der Saal, wo der erste Tanz stattfindet, der Ball, Das kann man ganz leicht damit herstellen und dann wird er auch durch diese Wand ganz abgeschlossen. Es hat nochmal was Bedrückenderes und gibt noch andere Spiel- und Raummöglichkeiten.
Albert Serradou hat ja die Projektionen gestaltet. Wie eng ist eure Zusammenarbeit, wenn es ums Bühnenbild und dann auch schließlich um die Projektionen geht?
Also ich habe immer parallel Enrique und Albert meine Skizzen geschickt und meine Ideen und er hat immer mich ins CC gesetzt, wenn er Enrique Filmausschnitte, Videoteile geschickt hat. Und ich habe immer darauf reagiert, Enrique natürlich auch. Und wir haben uns da immer hin und her geschrieben. Er ist ja in Madrid zurzeit und lebt eigentlich in Barcelona. Und ja, also auf diese Weise haben wir immer schön in Kontakt geblieben. Und ich habe zum Beispiel jetzt seine Videoprojektion, die er geschickt hat, ausgedruckt, ins richtige Verhältnis gebracht und das dann in mein Modell reingestellt, das fotografiert und ihm wieder zurückgeschickt, dass er sehen konnte, wie wirkt sein Video in meinem Modell. Und so haben wir ganz gut kommuniziert.
Das heißt, Entschuldigung, du hast von Anfang an eine Wand sozusagen integriert, die projizierbar ist.
Genau. Das war von vornherein mit geplant, weil es war, wenn Albert Serradou dabei ist, ist ein sehr, sehr guter Kameramann, war klar, dass da gute Videoaufnahmen kommen und dann muss natürlich auch eine Projektionsfläche da sein.
Okay. Was ich dich gerne noch fragen wollen würde, ist, inwieweit spielt Licht beim Bühnenbild eine Rolle? Also hast du das Gefühl, dass Licht nochmal viel verändert und bist du dann auch bei allen Beleuchtungsproben dabei?
Ich finde, dass in meisten Fällen es so ist, dass ein vernünftiges Bühnenbild eigentlich nur der Lichtfänger ist und das Licht das Entscheidende und so ist. Wir sind ein altes Team, Enrique, der Florian Weißleiter und ich. Und wir sind dann bei den Beleuchtungsproben immer zusammen, wobei natürlich federführend, was den szenischen Ablauf geht, ist Enrique. Was die unmittelbare Umsetzung angeht, der Flo, und der ist da sehr, sehr ideenreich und kreativ. Das andere ist oft im Vorfeld. Ich hole ihn schon oft zu meinen Modellen und sage, hier, schau mal rein, so sieht's aus und das denken wir uns und dann sammelt er schon Ideen. Florian Weißlein ist auch immer einer, der bei irgendeiner Ablaufprobe dabei sein möchte, damit er mal sieht, was da geschieht. Und dann entwickelt sich das Licht und das hat sehr, sehr großen Einfluss. Das ist ein massiver Teil. Das merkt man vor allem dann, wenn man nach einer Beleuchtungsprobe am Abend nochmal eine Probe ohne Licht hat, dann wirkt das sowas von grau und fad und trist und dass man gar nicht gerne dabei sitzt, aber
aus... Ich kenne das. Ändert sich dann ab und zu noch was nach der Beleuchtungsprobe? Also kann es sein, dass man bühnenbildtechnisch auf was draufkommt, was nach den Beleuchtungsproben noch geändert werden muss? Oder hat das eher weniger Einfluss?
Doch, das gibt es auch. In diesem Fall jetzt nicht, aber das einfachste Beispiel, dass man etwas dunkler streichen lässt, weil es im Licht einfach zu sehr rausklatscht. Also zu viel Licht fängt, zu hell ist und sagt, die einzige Lösung ist, dass man die Maler bittet, dann nochmal drüber zu gehen und es dunkler zu machen. So. Oder man hat ein Gestänge, das glitzert jetzt im Licht, im Seitenlicht. Und das Einfachste sagt, na komm, holt Spray oder Pinsel und dämpft das etwas ab.
Okay. Und gibt es für dich einen großen Unterschied, ob du ein Bühnenbild für Schauspiel oder für Tanz entwirfst?
Ja, ist eine ganz andere Logik. Ob Musik, Theater, Tanz oder Schauspiel, hat eine andere innere dramaturgische Logik, ist eine andere Form von Künstlichkeit. Also Schauspiel ist ja auch eine große Künstlichkeit, das merkt man vor allem dann, wenn es eine gebundene Sprache ist, aber auch sonst ist das ja immer eine komponierte Sprache. So Leute wie Thomas Bernhard oder Jelinek merkt man das ganz besonders. Aber vermeintlich hört man erstmal einen Text und ich sage immer, man kann sich ganz gut vorstellen, dass jemand noch redet, wenn er stirbt. Dass jemand singt, wenn er stirbt, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Dass jemand tanzt beim Sterben, zeigt diese hohe Künstlichkeit, mit der etwas erzählt wird.
Das heißt, es hat aber hat es auch Einfluss auf dein Schaffen?
Ja, dann hat es natürlich die andere, ich bleibe bei dem Wort Künstlichkeit, hat auch einen Einfluss auf die Art, wie ich den Raum gestalten kann.
Okay. Das heißt, je weniger Text, desto mehr Künstlichkeit?
Ich denke, es liegt nicht nur am Text allein, es liegt, wenn ich etwas über rein die Körpersprache, ich sage es mal Gebärdensprache ausdrücke, dann ist das eine ganz andere Logik, die dem zugrunde liegt. Es hat auch eine Logik, aber es ist keine rationale Logik, die liegt vielmehr im Gemüt, im Empfinden und das bedingt oder ermöglicht auch andere Gestaltungsweisen.
Und wie sieht's
mit ganz praktisch gesehen, im Tanztheater braucht man erstmal eine leere Bühne.
Ja,
ich kann
ein
Schauspiel vollstellen mit Möbeln, dass die kaum noch drüber kommen und immer von einem zum anderen klettern müssen. Das kann ich im Tanztheater schwerlich.
Enrique wird es wahrscheinlich nicht zulassen.
Nein.
Außer bei vielleicht einer ganz speziellen Produktion. Wer weiß. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sich auch für den Bereich Bühnenbild interessieren würde, hättest du da einen Tipp, wie man das angehen kann? Oder vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, was wirst du den Leuten auf den Weg geben möchtest?
Also es ist tatsächlich so, dass die Bühnenbildnerei kein geschützter Beruf ist. Wenn man eine Regisseurin findet, einen Regisseur, die sagen, mach mir ein Bühnenbild, dann hat man den Job. Weil meistens läuft es darüber. Auch die Theater schauen sich erstmal der Regie um und fragen dann meistens, wen bringst denn du als Kostüm, also als Ausstattungsteam mit. Deswegen gibt es auch, was spannend ist, Architekten oder Grafiker oder Maler, die sowas tun. Und das ist deswegen spannend, weil die natürlich ganz anderen, viel freieren Ansatz haben, die ganzen technischen Problematik nicht im Hinterkopf haben, da keine Schere im Kopf haben, sondern einfach drauf zuzun. Ist fürs Haus vielleicht manchmal etwas schwierig, aber reizvoll. In der Regel ist es so, dass man sich an einer Kunstakademie bewirbt und da Bühnenbild studiert. Mhm. Und da gibt es Professoren, selbst meistens namhafte Bühnenbilder, die da arbeiten und das dann in Klassenform werkelt man da. Ich war bei Jürgen Rose. Jürgen Rose war zum Beispiel einer, der es überhaupt nicht mochte, dass es einen akademischen Abschluss gibt, weil er sagte, Kunst kann man nicht prüfen, das lehnt er ab. Und dann geht man meistens schon während dieser Studienzeiten spätestens danach und versucht oder sucht sich eine Assistenz an irgendeinem Haus und lernt da den Theateralltag auszukennen. Denn wenn man so in seiner Klasse sitzt, das ist schon ein bisschen elfenbeinturmartig. Also da die technischen Probleme, das müssen die dann lösen. Das ist doch mir egal, was das kostet. Das ist doch mir egal. Wenn man dann ins Theater kommt, merkt man, dass ganz andere Dinge noch eine Rolle spielen. Und lernt darüber auch die Theaterpraxis kennen. Und das schwierigste Sprung ist dann nochmal wirklich selber etwas zu kriegen, selber einen Auftrag für ein Bühnenbild zu kriegen. Genau.
Würdest du sagen, es ist dein Traumberuf?
Ja, doch ist es. Ist es. Also da mischen sich Freizeitgestaltung, Hobby und Beruf durchaus zu einem.
Ja, sehr schön. Helfer, ich danke dir für das heutige Interview und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald bei Romy Schneider wieder.
Ich danke und ich hoffe das auch.
Tschüss, Helfried.
Ciao.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.